Finde dein Mama-Konzept. Moin, ich bin Caroline, Autorin, Vereinbarkeitsmentorin und Selbstmanagement-Expertin für berufstätige Mütter. Ich zeige dir, wie du deine To-Dos easy meisterst, alles unter einen Hut bekommst und endlich wieder Zeit für das Wesentliche findest und das ohne schlechtes Gewissen. Hier leben wir better done than perfect und bauen uns ein geiles Leben mit Familie und Beruf. Ja, und diese Episode ist ein super Beispiel für better done than perfect, denn wie du hörst, bin ich erkältet. Ich fühle mich so weit, so gut, bin nicht 100% auf meinem Energielevel, aber auch jetzt nicht so krank, als dass ich im Bett liegen würde. Und ich habe Lust, eine Podcast-Episode aufzunehmen und ich brauche auch noch eine Podcast-Episode für den nächsten Veröffentlichungstermin. Deswegen nehme ich jetzt einfach mit Schnupfi-Nase auf. Und das Gute ist ja, du kannst dich nicht über Mikrofon anstecken. Wir sprechen heute über Selbstmotivation und was kann ich denn tun, wenn ich keinen Bock habe auf meine Aufgaben und mich trotzdem selbst motivieren? Das ist eine Hörerin-Frage und wenn du auch eine Frage hast, auf die du Lust hast, dass ich die hier im Podcast beantworte, dann schreib mir an kontakt@carolinhabekost.de und ich nehme das mal in meinen möglichen Fragenpool mit auf. Ganz wichtig bei dem Thema Selbstmotivation mit Aufgaben, auf die ich keine Lust habe, wir klären erstmal, ob du überhaupt diese Aufgabe machen musst. Also was ist das für eine Aufgabe und muss die wirklich gemacht werden oder könnte man sie auch einfach sein lassen? Muss sie jetzt gemacht werden oder zu wann müsste sie gemacht werden? Musst du sie selber machen oder könnte sie jemand anderes tun, zum Beispiel dein Kind oder wenn du in Partnerschaft bist, der Partner oder vielleicht jemanden, den du dafür bezahlst, kannst du es irgendwie outsourcen oder mit dem du irgendwie einen anderen Deal eingehst, ja? Wie oft muss es gemacht werden? Könntest du es seltener tun und kannst du es irgendwie reduzieren, vereinfachen? Ja, und was ist dann da auch so der beste Workflow? Das heißt, bevor wir schauen, wie kannst du dich für Aufgaben motivieren, schauen wir doch erstmal, was ist das für eine Aufgabe und muss das eigentlich gemacht werden? Lass uns das mal an einem konkreten Beispiel machen. Geschirrspüler ein- und ausräumen. Muss das gemacht werden? Ja, irgendwann schon. Also du kannst auch per Hand abwaschen, aber es ist aus meiner Sicht die schlechtere Alternative. Und ja, sonst gibt's halt irgendwann Chaos und du hast kein Geschirr mehr. Muss das jetzt gemacht werden? Vielleicht nicht sofort, je nachdem wie viel Geschirr ihr habt, aber vermutlich im Laufe des Tages, sonst staut es sich an. Muss ich es selber machen? Nö, musst du nicht. Also wenn ihr in Partnerschaft lebt, könnte das der Partner machen oder wenn die Kinder alt genug sind oder du könntest eine Haushälterin, eine Putzkraft einstellen. Du könntest das komplett an eine andere Person abgeben, also indem ihr euch zum Beispiel Haushaltsaufgaben aufteilt und wenn du sagst, boah, Geschirrspüler ein- und ausräumen, das nervt mich aber richtig ab und dein Partner sagt, ja, für mich ist das halb so wild, dann ist es halt ab jetzt sein To-Do und du übernimmst dafür andere Aufgaben. Vielleicht ist es aber auch so, dass du ohne Partner bist oder der sagt, ja, ich habe da auch keinen Bock zu, dann musst du es dann doch machen oder zumindest die Hälfte musst du dann machen, ja? Du musst das dann nicht alles alleine machen. Wenn ihr beide keinen Bock habt, macht doch beide die Hälfte. Dann ist halt die Frage, wie häufig muss es gemacht werden? Das hängt natürlich jetzt von eurem Haushalt ab, aber ja, bei uns ist der Geschirrspüler mindestens einmal, manchmal ja oft auch zweimal an. Kann es seltener gemacht werden? Nee, nur durch bessere Aufteilung, ne? Also du selber kannst es seltener machen. Ihr könnt natürlich auch gucken, dass ihr grundsätzlich ein bisschen weniger Geschirr benutzt, aber das ist doch schon sehr begrenzt. Das heißt, jetzt ist die Frage, wie kann man es jetzt noch optimieren? Ihr könntet mal gucken, könnt ihr die Wege in der Küche verkürzen? Also dass zum Beispiel die Gläser und die Teller und was so standardmäßig im Geschirrspüler drin ist, dicht am Geschirrspüler selber dran ist und ihr nicht immer irgendwie 5 Meter zum nächsten Schrank laufen müsst. Du könntest gucken, ob es eine feste Routinezeit gibt, die du einführen kannst. Also zum Beispiel immer, einer bringt abends das Kind ins Bett und der andere macht den Geschirrspüler zum Beispiel. Du kannst es dir irgendwie schön machen, dass du dir eine gute Musik anmachst oder einen Podcast hörst, zum Beispiel den hier. Vielleicht räumst du gerade deinen Geschirrspüler ein und aus. Ich grüße dich. Du kannst auch dich timeboxen, weil, beobachte dich mal, wenn du Geschirrspüler ein- und ausräumst, ob du wirklich nur den Geschirrspüler ein- und ausräumst oder ob du mal eben per Hand noch den Topf abwäschst, ob du noch mal eben das Spielzeug, was auf dem Boden liegt, ins Kinderzimmer bringst und so weiter. Das heißt, dann dauert so ein Geschirrspüler ein- und ausräumt total lange, weil du auch andere Sachen machst. Und wenn du dich timeboxst, also zum Beispiel sagst, ich nehme mir jetzt 5 Minuten, um den Geschirrspüler ein- und auszuräumen, dann hilft es dir, beim Fokus zu bleiben, nur den Geschirrspüler zu machen. Vorausgesetzt ist das Ziel, wenn du sagst, ich mache einmal den ganzen Raum klar, Schiff, dann muss man vielleicht auch das Spielzeug wegräumen, je nachdem, was hier dein Fokus ist. Und dann denk dran, better done than perfect, also schau, wie du gut den Geschirrspüler ein- und ausräumst. Es ist so ein simples Beispiel, aber du glaubst gar nicht, wie viele Leute sich unnötigen Aufwand machen, also aus meiner Sicht unnötigen Aufwand machen, weil dann halt die Löffel gerade in die Schublade gelegt werden und das schmutzige Geschirr schon nach Besteck oben in der Besteckschublade sortiert wird. Ich bin natürlich der Typ Besteckkorb, alles reinschmeißen, irgendwie kreuz und quer. Die Geschirrspüler sind heute so gut, das wird immer alles sauber und dann werden alle Löffel in ein Fach danach geschmissen, alle Messer in ein Fach und ja, Wir unterscheiden noch große und klein, aber auch zum Beispiel die kleinen Gabeln und die kleinen Löffeln ist bei uns in ein Besteckfach. Einfach reinschmeißen. Also wie kannst du sozusagen da dein Better Done Than Perfect machen? Wie kannst du es dir da vereinfachen? Und auch übrigens, was kommt in den Geschirrspüler rein? Ich mache mir da auch super einfach. Also bei uns kommen auch Töpfe und sowas in den Geschirrspüler, damit wir möglichst wenig Handwäsche haben. Wir haben nur 2 gute Pfannen, die wir eben mit Wasser auswaschen per Hand, aber sonst alles rein da. Also manchmal ist Motivation nicht das Problem an sich, sondern eher ein hoher Perfektionismus, ein hoher Aufwand, ein komplizierter Workflow. Das einfach mal als ein Beispiel. Ich habe noch ein anderes Beispiel aus dem Haushalt, damit ich habe versucht, Beispiele zu finden, womit möglichst viele connecten können. Und das ist Fensterputzen. Da fragst du dich auch wieder, muss es gemacht werden? Ja, tatsächlich nur bis zu einem gewissen Grad. Also du kannst auch in einem Haus leben und diese Fenster jahrelang nicht putzen. Also passiert erstmal nichts. Vielleicht versüfft so ein bisschen der Rahmen, aber eigentlich sind die Fensterrahmen auch heute so stabil, dann hast du halt mehr Putzaufwand danach dann, wenn du es nach 10 Jahren das erste Mal putzt. Aber kaputt geht meistens erstmal nichts. Muss es jetzt sein? Also selten ist es so, dass es jetzt sein muss. Auch wenn Schwiegermutter zu Besuch kommt, müssen die Fenster nicht sauber sein. Das glaubst du, dass das so sein muss oder vielleicht erwartet sie das auch, aber du kannst entscheiden, ob du diese Erwartung hältst oder nicht. Sind deine Fenster oder eure Fenster, nicht die von anderen? Musst du das machen? Nein, das kann auch jemand, ein anderes Familienmitglied sein. Du kannst auch einen Fensterputzer einkaufen, je nachdem auch, wie eure finanzielle Situation ist und wie viel es dir dann eben wert ist. Und genau, dann kannst du vor allem beim Fensterputzen, deswegen habe ich das Beispiel genommen, kannst du nämlich entscheiden, wie oft du das machst. Beim Geschirrspüler nicht so wirklich, weil du brauchst dringend dieses Geschirr irgendwann. Aber wenn du jetzt sagst, du putzt einmal im Jahr die Fenster oder du machst das alle 2-3 Jahre, das kannst du entscheiden. Du kannst auch jeden Monat Fenster putzen. Das kannst du oder könnt ihr als Familie entscheiden. Das heißt, du kannst die Frequenz radikal reduzieren, du kannst es outsourcen, du kannst einen Minimalstandard definieren. Also zum Beispiel, das haben wir jahrelang gemacht, nur die Fingerabdrücke der Kinder wegwischen, die so richtig schön verschmiert irgendwie an der Tür sind. Wir haben ja ein Haus gekauft und unsere Haustür hat leider viele kleine Fenster. Also es sind 12 Fenster quasi in der Tür, also weil da so Streben zwischen sind. Und das ist super ätzend zum Putzen, würde ich nie so selber bauen. Also wenn wir irgendwann eine neue Haustür kriegen, nicht so eine. Sie sieht aber schön aus, ne? Das nur mal als kleine Seiteinfo. Und dann haben wir da einfach nur eben die Fingerabdrücke weggewischt. Das zählt nicht mal richtig als Fensterputzen, ja. Also du könntest auch sagen, nur die Fenster, wo immer besonders der Regen gegenprasselt oder so, ja. Oder wir hatten mal so einen Badepool im Garten stehen, der war auch relativ dicht an den Fenstern und dann hat das Chlorwasser an diese Fenster gespritzt. Die Türen, diese Fenster, Terrassentüren, haben wir öfter geputzt, weil das Chlorwasser die Fensterscheiben tatsächlich kaputt machen kann. So, und dann, wenn du dann halt sagst, okay, ich putze die zum Beispiel einmal im Jahr, dann kannst du dann natürlich sowas machen wie, ich mache das zum Frühjahrsstart und auch hier kannst du wieder gucken, machen wir vielleicht als Familie zusammen, mache ich an einem schönen Frühlingstag, ich mache mir dazu gute Musik oder Podcast an und so weiter. Also hinterfrage bitte immer, was sind das für Aufgaben? Weil viele Aufgaben existieren nur, weil wir denken, sie gehören dazu oder das wurde uns so beigebracht, das haben wir schon immer so gemacht oder als wir dieses Haus gebaut haben, haben die aber gesagt, ich soll alle 3 Monate die Fenster putzen oder, oder. Und ganz wichtig ist, du bist die Architektin deines Lebens und du entscheidest das, ja? Ich gehe nochmal auf andere Beispiele ein. Sagen wir mal, du hast einen Job, in dem du E-Mails beantworten musst. Dann darfst du auch hier analysieren, muss jede E-Mail von dir beantwortet werden? Ich behaupte mal nein. Wahrscheinlich muss jede E-Mail einmal gelesen werden, im Sinne von einmal durchgescannt werden. Aber auch da, die CC-E-Mails, musst du die alle lesen oder reicht es, wenn du einmal kurz checkst, was ist das hier? Dann musst du alle beantworten, nein, glaube ich nicht. Und musst du alle sofort beantworten, meistens auch nein. Es macht natürlich schon Sinn, wenn du sie grundsätzlich beantworten musst und du hast sie gerade gelesen, sie auch relativ direkt zu beantworten, weil sonst liest du sie ja nochmal, um sie dann zu beantworten. Also auch hier ist wieder Workflow die Frage. Muss ich sie antworten oder reicht eine Weiterleitung? Ja, in welcher Position bist du, wenn du zum Beispiel Führungskraft bist? Vielleicht hast du auch Mitarbeitende, die beantworten können. Und du kannst auch entscheiden, wie oft checkst du die E-Mails. Auf keinen Fall hast du dauerhaft dein E-Mail-Postfach an und immer wenn eine E-Mail reinkommt, gibt es einen Signalton. Und auf keinen Fall hast du Pop-up-Nachrichten auf deinem Smartphone an, sodass E-Mails immer reinfliegen. Also dann, wenn du das machst, dann ist produktives Arbeiten quasi gar nicht möglich. Ich bin ein großer Fan von Inbox Zero. Das ist übrigens auch Teil von Mission erfüllte Vereinbarkeit, also mein Vereinbarkeitsjahr. Da lernst du das. Und ich empfehle zum Beispiel 2 feste Mailzeiten am Tag. Das kommt drauf an, in was für einem beruflichen Kontext du bist. Manche brauchen 3. Ich habe oft nur 1 feste E-Mail-Zeit am Tag. Entscheide du. Dann kannst du hier mit der 2-Minuten-Regel arbeiten. Das heißt, alles, was du innerhalb von 2 Minuten beantworten kannst, beantwortest du sofort. Damit reduzierst du die Menge an E-Mails, an die du noch länger ran musst. To-dos aus E-Mails rausziehen und aufs Kopf-Freiboard tun, für alle, die nach Kopf frei arbeiten. Und du kannst natürlich auch sowas wie Standardantworten abspeichern. Du kannst Newsletter abbestellen. Du kannst die CC-Kultur prüfen. Also auch da lohnt sich wieder eine gewisse Optimierung, um gar nicht erst so viele E-Mails zu haben. Also ständige Reaktion zerstört halt produktives Arbeiten und Fokus gibt dir hier Energie. Das heißt, wir sind immer noch, ja, ich weiß, ich bin schon hier bei 12 Minuten im Podcast und wir sind immer noch, bevor ich dir sage, wie kannst du dich jetzt motivieren, Aufgaben zu machen, die du gar nicht machen willst, wir sind immer noch bei dem Thema, musst du die Aufgabe wirklich machen und wie kannst du möglichst wenig Aufgaben übrig haben am Ende des Tages, auf die du keine Lust hast. Mein Ziel ist immer, wir arbeiten in meiner Welt mit meiner Kopffrei-Methode und dann hast du ein Kopffrei-Board. Und 80% der To-Dos, die da draufstehen, sollten dir Freude machen oder zumindest neutral sein. Und wenn du so 20% an Aufgaben hast, die dir nicht so einen Spaß machen, das gehört ein Stück weit dazu. Es müssen nicht 20% sein. Also es gibt auch Leute, die sagen, ja, nur 5% der Aufgaben, die auf meinem Kopffrei-Board stehen, auf die habe ich keine Lust. Aber mein Erfahrungswert ist, wenn 80% deiner Aufgaben dir Freude machen oder neutral sind und nur 20% sind, die dir nicht so eine Freude machen, dann ist es relativ einfach, sich selbst zu motivieren und die auch noch umzusetzen und deine Lebenszufriedenheit, dein Alltag, in dem du dich gut, glücklich fühlst, in dem du morgens wach wirst und denkst, hell yes, ich habe Bock auf meinem Tag, cool, ich erwerbsarbeite jetzt und dann habe ich Zeit mit den Kindern und ich habe da Lust drauf und ich habe Spaß. Das ist meistens eine gute Basis, wenn 80% deiner Aufgaben dir Freude machen. Also das kannst du gerne als Reflexion nutzen hier in der Aufgabe. Wenn du nach Kopf frei arbeitest, guckst du auf dein Kopf-Freiboard und gehst mal durch, wie viel Prozent deiner Aufgaben machen dir Freude, wie viele sind neutral und wie viele nerven dich. Und dann guckst du mal, wie das prozentuale Verhältnis ist. Und wenn es dir nicht gefällt, überlegst du dir, wie könnte ich das ändern? Und wenn du nicht nach Kopf frei arbeitest und du hast ein anderes Selbstmanagementsystem, wo deine To-Dos abgebildet sind, kannst du diese Reflexion natürlich genauso machen. Also wenn du eine To-Do-Liste hast zum Beispiel, gehst du die durch. Dann nehme ich jetzt nochmal ein Beispiel, wo wir vielleicht denken, ah, da das muss auf jeden Fall gemacht werden. Also sagen wir mal, du bist in einem Job wie zum Beispiel, du bist Ärztin und musst eine Dokumentation nach einer Sprechstunde machen. Muss sie gemacht werden? Ja, sie ist rechtlich notwendig und sie hilft dir auch bei der Weiterbehandlung. Muss sie sofort nach jedem Patienten erfolgen? Vermutlich nicht immer und vermutlich macht es aber Sinn, weil wie sollst du dich am Ende des Tages erinnern, wenn du mit 20 Patienten Kontakt hattest, was wann war? Also vermutlich ist es ziemlich sinnvoll, parallel zur Patientin aufzuschreiben oder im Anschluss. Kann man das standardisieren? Vermutlich kann man einige Dinge standardisieren, vielleicht nicht alle. Dann gibt es vielleicht Vorlagen oder könntest du dir welche erstellen und könnte das vielleicht delegiert werden? Also hast du vielleicht einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, die dann mittippt oder mitschreibt. Das heißt, hier ist Optimierung der größte Hebel, also vielleicht Textbausteine, vielleicht eine Diktierfunktion, vielleicht eben eine Mitarbeiterin, Mitarbeiter, vielleicht auch Planung vom Praxisalltag oder ich weiß nicht, wie viel Spielraum du im Krankenhaus hast, aber im Sinne von, ich habe feste Dokumentationszeiten nach jedem Patienten oder ähnliches. Ja, da kennst du dich in dem Bereich besser aus, wenn du in dem Bereich tätig bist. Ich wollte nur ein Beispiel reinbringen, wo du halt nicht sagen kannst, ja, das kann ich weglassen oder das kann ich reduzieren, weil das eben notwendig ist, dass es getan werden muss. Und dann ist eben nur die Frage, wie kann ich es mir möglichst leicht machen und wie kann ich den Workflow optimieren? Ja. Und das Gleiche auch, wenn du zum Beispiel Apothekerin bist und eine Warenbestellung machst, ja, das muss gemacht werden, damit ausreichend Medikamente und die richtigen da sind. Und dann ist dann nur noch die Frage, muss das manuell gemacht werden? Gibt es Technik, die helfen kann? Gibt es automatische Nachbestellungen? Muss jede Kleinigkeit kontrolliert werden? Musst du die kontrollieren? Macht es sonst jemand anderes? Ja, gibt es vielleicht Checklisten? Gibt es vielleicht fixe Bestelltage? Gibt es irgendwie so einen Schwellenwert, der definiert werden kann? Wie ist die Verantwortung im Team? Also klare Prozesse helfen hier sehr. Und meine Erfahrung ist, auch aus der Zeit, als ich noch als agile Unternehmensberatung unterwegs war, dass es überraschend wenig sinnvolle Prozesse gibt in Unternehmen. Man würde ja denken, ja klar, das ist irgendwie alles standardisiert und da gibt es überall für Technik. Ich kann dir sagen, nee. Also gibt es theoretisch ja, es gibt diese Techniken, aber nicht alle nutzen sie und nicht alle nutzen sie sinnvoll. Und da ist immer die Frage, auch gerade wenn du jetzt angestellt bist und nicht selbstständig bist, wie viel Ermessensspielraum hast du und welche Ideen kannst du dann einbringen? So, jetzt kommen wir endlich zu dem Thema. Was ist denn mit den Aufgaben, die dann übrig bleiben? Das heißt, du hast jetzt deine Aufgaben alle hinterfragt, du hast so viel von den Aufgaben, die quasi Minus sind, ne? Also Plus ist Freude, Null ist neutral und alle Aufgaben, die Minus sind, hast du versucht loszuwerden, indem du sie anderen Familienmitgliedern gegeben hast, indem du geguckt hast, können wir zum Beispiel uns das aufteilen, ja, wenn du zum Beispiel sagst, es nervt mich, Fahrdienste zu machen, dann machst du Fahrgemeinschaften, damit du nur noch die Hälfte hast, ja, und deine Hälfte teilst du dann auch noch mit deinem Partner auf, wenn du einen hast zum Beispiel. Also du hast schon alles so gut reduziert, wie es geht und mit großer Wahrscheinlichkeit werden trotzdem noch Aufgaben übrig bleiben, die dir keine Freude bereiten. Und was machst du jetzt mit denen? Du kannst bei einigen Aufgaben sagen, Augen zu und durch. Das kann auch mal eine kluge Strategie sein. Und überlege dir, wie oft du das machst und wie deine Energie du hochhalten kannst. Ich will nur sagen, du darfst auch einfach mal durchziehen. Du kannst zum Beispiel sagen, wenn du selbstständig bist und du musst die Buchhaltung machen, hey, okay, wie ist da der beste Workflow? Okay, einmal die Woche alle Belege hochladen und verbuchen, weil dann weiß ich noch, was wofür war. Ich habe irgendwie einen Workflow, wenn eine Rechnung reinkommt per E-Mail, dann speichere ich sie in diesem Ordner ab. Dann habe ich eine Automation, die läuft dann zu meinem zum Beispiel LexOffice, also Buchhaltungstool. Und dann immer freitags bei meinem MoneyDate klicke ich das einmal durch und ich habe hier irgendwie mein Cheat-Sheet von meiner Steuerberaterin, was wie verbucht werden muss, die guckt das eh nochmal gegen und dann mache ich das. Ja, das heißt, bei solchen Sachen kannst du Augen zu und durchmachen, kannst dir einen Termin setzen, kannst sagen, okay, ich mache das immer freitags, da mache ich auch mein Money-Date, da ziehe ich das durch und fertig aus. Dann kannst du dir noch nette Musik anmachen und also ich nehme dieses Beispiel, weil hier ist Augen zu und durch oft eine gute Strategie und du gewöhnst dich dran und irgendwann wird diese Aufgabe auch eine neutrale Aufgabe. Wie ist das jetzt bei anderen Aufgaben, wo du sagst, boah, ich schiebe das echt vor mir her und Augen zu und durch hilft jetzt hier nicht? da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Einmal gibt es die 5-Minuten-Regel. Das heißt, du nimmst dir vor, 5 Minuten am Tag oder 5 Minuten in der Woche zum Beispiel, diese unliebsame Aufgabe zu machen. Ich bleib mal bei dem Beispiel Steuer. Sagen wir mal, du hast das jetzt nicht jede Woche gemacht und du musst auch die komplette Steuer vom letzten Jahr nachholen. Dann könntest du halt sagen, okay, 5 Minuten am Tag sortiere ich Belege oder vielleicht musst du die auch erst zusammensuchen. Und 5 Minuten klingt für die meisten einfach machbar, deswegen 5-Minuten-Regel. Das heißt, du stellst dir einen Timer und in diesen 5 Minuten darfst du nichts anderes machen, außer Belege sortieren. Vom Mindset her sagst du dir, ich fange nur an oder ich mache heute nur einen Schritt. Das heißt, dein Einstieg ist extrem niedrigschwellig und dadurch erreichbar. Niedrigschwellig ist übrigens aber nicht jeden Tag, also vielleicht hilft dir einmal die Woche oder nur diese Woche fünfmal 5 Minuten oder so, also versuch's dir niedrigschwellig zu machen. Und dann kannst du nach 5 Minuten aufhören, du dürftest aber auch nach 5 Minuten weitermachen, denn häufig ist es so, wenn wir überhaupt erstmal angefangen haben und im Flow sind, denken wir, na komm, jetzt habe ich irgendwie schon die Januar- und Februarbelege alle in die passende Klarsichtfolie geschmissen, jetzt mache ich auch noch den März und den April mit zum Beispiel. Also das heißt, wenn du über die 5 Minuten kommst und du hast auch noch Zeit, ja, also du hast dann keinen Termin danach, dann mach einfach weiter. Die 5-Minuten-Regel ist vor allem dafür da, dass du anfängst, weil dein Gehirn weiß, ich fange nur an. Und wenn du dich durch diese 5 Minuten total durchgequält hast und du denkst, endlich piept dieser Wecker, dann hörst du einfach nach 5 Minuten auf und machst am nächsten Tag oder nächste Woche wieder 5 Minuten. Also die 5-Minuten-Regel kann dir helfen, anzufangen und dran zu bleiben, weil du eben dieses hast, okay, ich fange eben nur an. Das geht aber nur bei den Aufgaben, die sehr klar sind, was du tun musst. Also zum Beispiel Belege sortieren. Und wenn du eine Aufgabe hast, die zu groß formuliert ist, also zum Beispiel Fotobuch erstellen, da hilft die 5-Minuten-Regel nicht, weil was machst du denn in den 5 Minuten von Fotobuch erstellen? Das heißt, vielleicht musst du, um die 5-Minuten-Regel zu nutzen, auch noch Aufgaben runterbrechen. Das beschreibe ich übrigens sehr gut in meinem Buch, die Kopffrei-Methode, wie du Aufgaben runtersprichst. Da könntest du beim Fotobuch zum Beispiel sagen, okay, Fotos von Handy auf Laptop rüberziehen, ist ein To-Do für das Fotobuch. Und da könntest du in 5 Minuten mit anfangen, je nachdem, wie viele Fotos das sind, ob du vielleicht auch eine Automation hast, ne? Wenn du sowas wie Google Fotos benutzt, brauchst du ja nur einen Ordner öffnen, das dauert sogar unter 5 Minuten. Also je nachdem, wie das dann ist. Aber du musst eben gucken, dass die Aufgabe klein genug geschnitten ist, damit du dann überhaupt mit der 5-Minuten-Regel arbeiten kannst. Dann können wir auf Identitätsebene uns motivieren. Also mal, wenn du sowas fühlst wie, ah, ich habe keine Lust, kannst du einmal reinfühlen und überlegen oder eher reinspüren, wo in dir ist denn diese Identität von, ich bin jemand, der Verantwortung übernimmt? Oder welche Version von mir erledigt diese Aufgabe souverän? Wir haben ja so unterschiedliche Identitäten in uns und wir können die auch bewusst auf die Bühne holen und sagen, die hole ich jetzt. Ich finde hier immer sehr gut bei dem Thema Sport, ja. Wir sagen zum Beispiel, ich habe keine Lust zum Sport, ich weiß aber, es wäre gesund. Vielleicht hast du auch irgendwie regelmäßig Rückenschmerzen oder vielleicht möchtest du auch ein paar Kilos verlieren und hast dir deswegen vorgenommen, du gehst jetzt einmal die Woche zum Sport. Und dann ist dieser Sportkurs und du sagst, oh, ich habe aber keine Lust hinzugehen. Wie kann ich mich denn jetzt motivieren, das trotzdem zu tun? Und eine Möglichkeit ist, hier in die Identitätsarbeit zu gehen und zu sagen, okay, die Version von mir, die sportlich ist, wie meistert die souverän diese Aufgabe? Die denkt überhaupt nicht nach, die geht einfach. Die zieht sich jetzt die Sportsachen an, die nimmt sich jetzt die Trinkflasche, steigt aufs Fahrrad radellos zum Sportkurs. Die Vision von dir, die regelmäßig zum Sport geht, würde das tun. Das heißt, wenn du in Mindset-Arbeit und Identitätsarbeit schon ein Stück weit drinne bist, kannst du hier deinen Anker rausholen und sagen, ja, ich bin jemand, der das tut, was ich mir vorgenommen habe. Es ist ein fester Termin, ich weiß, dass es mir gut tut, ich gehe da jetzt hin. Jemand, der regelmäßig Sport macht, hinterfragt nicht jedes Mal, gehe ich hin, oh, ich habe keine Lust. Keine Lust ist kein Grund, keinen Sport zu machen. Also Identität geht sozusagen vor diesem Gefühl von, ich habe keine Lust und dann keep on going. Du kannst das auch noch koppeln mit deinem Nordstern, also der Punkt, wo du gerne hin möchtest im Leben, dass du eben sagst, okay, und Ich habe mir vorgenommen, mein Nordstern Körpergesundheit nach vorne zu stellen. Und wenn ich jetzt heute zum Sport gehe, bin ich dem einen Schritt näher. Also du kannst sozusagen die Motivation auch noch aus der Erreichung des Nordsterns ziehen. Dritte Strategie, um Aufgaben zu machen, auf die du gar keinen Bock hast, ist es zu koppeln mit etwas Positivem. Also, was ich vorhin sagte, beim Geschirrspüler ausräumen, Podcast hören. Ich mache das sehr gerne immer noch und ich habe das geliebt zu dem Zeitpunkt, als wir noch zwei Kinder hatten. Jetzt haben wir ja drei und die beide noch jünger waren, also so Krippen-Kindergartenalter. Dann war das immer relativ anstrengend, die Nachmittage mit denen. Der eine hat einen Turm gebaut, der andere hat den kaputt gemacht. Viele Tränen, viel Streit, viel Begleitung. Es war einfach viel Reaktionsmodus von uns Eltern gebraucht. Und wenn dann mal abends mein Mann nach Hause kommt und er an dem Abend die Kinder ins Bett gebracht hat und ich dann die Küche sauber gemacht habe, ich habe es geliebt. Ich habe gesagt, so, gute Nacht, Kinder, knutschi, knutschi, geht mal schön nach oben, Tür zu, bitte kommt nicht wieder rein. Ich mache mir jetzt meinen Podcast an und räume die komplette Küche auf und mache auch den Geschirrspüler. Und das hat mir total Freude gebracht. Und die Küche an sich aufräumen hat mir keine Freude gemacht. Aber dieses, ich habe alleine Zeit für mich und ich habe jetzt hier irgendwie 20 Minuten oder so habe ich meistens gebraucht und höre dann eine Podcast-Episode durch. Mega cool. An einem Stück eine Podcast-Episode durchhören. Das ist auch richtig großartig, wenn du die primäre Care-Arbeit machst von Kleinkindern. Das ist wirklich Luxus. So, ich weiß, es sollte kein Luxus sein, aber in der Phase war es Luxus. Du kannst dir auch eine gute Playlist anmachen. Du kannst auch über Headset mit einer Freundin telefonieren, ja? Oder wenn du zum Beispiel sagst, es ist jetzt nicht der Geschirrspüler, sondern ich möchte mehr Bewegung, dann geh doch spazieren und telefonier dabei, damit du das sozusagen koppelst. Also das Spazierengehen ist dann quasi das, worauf du sagst, boah, habe ich irgendwie nicht so Lust, aber du hast vielleicht Lust auf das Telefonat deiner Freundin oder Sprachnachrichten beantworten, ja? Oder du koppelst das an sowas wie dein Kaffeeritual danach, ja? Also immer, wenn du morgens den Geschirrspüler eingeräumt hast, machst du dir einen Kaffee, setzt dich 10 Minuten, jetzt aktuell ja in der frischen Frühlingssonne, noch mit einem dicken Pulli, aber gerne auf der Terrasse oder Balkon und setzt dich hin und genießt die ersten Sonnenstrahlen. Das kannst du auch also koppeln, so nach Motto, ich mache erst das Unliebsame und dann nehme ich mir einen Moment für mich, also so eine Art Belohnung danach einbauen. Also irgendwie koppeln mit etwas Positivem hilft total. Vierte Strategie ist Reframing. Also statt ich muss das jetzt machen, dir zu überlegen, wozu führt das denn? Ich bleib mal beim Geschirrspüler. Den habe ich heute irgendwie, er ist heute irgendwie mein Ding. Anstatt ich muss den Geschirrspüler ausräumen, zu sagen und zu denken, kannst du dir sagen, ich sorge dafür, dass wir heute Abend eine saubere Küche haben oder dass wir heute Abend Geschirr haben, um zu essen. Also, dass du dir überlegst, was ist denn das Ergebnis? Du fokussierst dich auf das Ergebnis und um das zu erreichen, machst du auch den Geschirrspüler. Oder statt ich muss das jetzt dokumentieren, zu sagen, ich sichere meine Professionalität oder ich dokumentiere für die Sicherheit der Patientin oder um eine gute qualitative Arbeit zu machen. Also das um zu dir zu dich zu fokussieren, ja? Ich mache meine Steuer, um rechtlich korrekt zu sein, um keine bösen Überraschungen zu haben, damit meine Steuer monatlich abgeht und ich nicht nach einem Jahr plötzlich boops eine Riesensumme kriege, also jetzt zum Beispiel in der Selbstständigkeit. Das heißt, du reframest es, indem du dich auf das Ergebnis beziehst und darauf fokussierst. Die fünfte Strategie habe ich vorhin schon zwischendurch, ich glaube sogar mehrmals genannt, und das ist Timeboxing, also eine zeitliche Begrenzung. Du stellst dir einen Timer, also eine Eieruhr zum Beispiel, und hast eine klare Anfangs- und eine klare Endzeit und hast als Fokus nur diese Aufgabe, weil viele unterschiedliche Sachen sind schwieriger zu motivieren. Also wenn du jetzt sagst, ich mache 5 Minuten jetzt Wäsche sortieren, dann machst du 5 Minuten nur Wäsche sortieren. Wenn du sagst, okay, ich räume irgendwie im Haushalt auf und du machst die Wäsche und du saugst nochmal eben und machst dies und machst das, dann ist die Motivation sozusagen schwieriger hochzuhalten, weil du nicht fertig wirst, weil immer nochmal was Neues kommt. Das ist übrigens ein grundsätzliches Problem beim Haushalt, weil du genau genommen nie fertig bist. Also du bist immer nur fertig mit dem, was du dir vorgenommen hast. Zum Beispiel, ich mache jetzt die Wäsche und dann ist sie fertig. Das heißt, zeitliche Begrenzung und klare Benennung dessen, was du machen möchtest. Oder ich habe zum Beispiel eine Teilnehmerin im Vereinbarkeitsjahr, die hat eine höhere Managementfunktion und die hat immer 300.000 E-Mails am Tag und die hat einfach entschieden, 45 Minuten am Tag ist es mir wert, E-Mails zu lesen und zu bearbeiten. Und das mache ich jetzt. Und danach höre ich auf. Und das, was ich dann nicht schaffe, wird irgendwie entweder weitergeleitet oder wird am nächsten Tag gemacht. Ja, es stauen sich auch E-Mails auf. Und ja, es gibt dann da auch mal Sachen, die sie nicht sofort liest. Aber es hat bisher zu keinem größeren Problem geführt, sondern eher durch eine effiziente Sortierung auch im E-Mail-Postfach dazu geführt, dass die wichtigsten Sachen beantwortet sind und der Rest weitergeleitet wurde. Und durch diese zeitliche Begrenzung und dieses Ausgeben von Zeit, also ich investiere 45 Minuten an meine Arbeitszeit in E-Mails, hat es dazu geführt, dass sie voll, also regelmäßig E-Mails liest, es nicht aufschiebt und auch grundsätzlich produktiver arbeitet. Dann sechste Strategie ist Energie beachten. Also nicht jede Aufgabe passt zu jeder Tageszeit oder auch in jede Woche rein. Wir sind ja auch zyklische Wesen, wir sind hormonell gesteuert und wir haben an manchen Tagen haben wir eine niedrigere Energie, an anderen Tagen eine höhere Energie. Und je nachdem, wie sie ist, also wenn du eine niedrige Energie machst, mach eher mechanische Aufgaben, mach eher, ich nenne sie immer Dulli-Aufgaben, kosten dich nicht viel Hirnschmalz. Bei einer hohen Energie mach doch Denkaufgaben, mach kompliziertere Aufgaben. Die Motivation steigt, wenn die Energie passt. Das heißt, auch das machen wir übrigens mit dem Kopf-Freiboard, dass wir eben gucken, welche Aufgaben haben welches Energielevel und welche Aufgaben ziehe ich mir dann. Ne, deswegen ist es so wichtig, dass du dir Aufgaben ziehst und nicht reinlegst, weil ich kann dir nicht sagen, wie morgen um 10 Uhr meine Energie ist. Ich kann dir sagen, dass vormittags meine Energie grundsätzlich höher ist für Denkaufgaben als abends. Das ist bei mir so, es muss bei dir nicht so sein. Bei manchen ist es genau andersrum, weil ich mich beobachtet habe und wahrgenommen habe. Aber ich kann es trotzdem nicht genau wissen. Und je nachdem, ob ich im zyklischen Winter oder Sommer bin, hat das auch nochmal einen großen Unterschied. Das heißt, wenn du deine Energie beachtest und Aufgaben ziehst, kannst du deine Motivation für Aufgaben auch steigern. Die siebte Strategie ist, Perfektionismus radikal reduzieren. Viele Aufgaben haben wir Probleme, uns zu motivieren, weil wir sie größer denken, als wir sie sind. Weil wir denken, sie müssen perfekt sein. Oder meistens denken wir nicht mehr, sie müssen perfekt sein, sondern wir denken, dieser Standard ist das Minimum, aber das ist schon ziemlich dicht am Perfektionismus dann dran. Also der Standard ist eben nicht Standard, sondern ist ein sehr hoher Standard. Das heißt, definiere einen Mindeststandard sozusagen. Was muss denn Minimum passieren? Überleg dir, was gut genug ist, nicht was ist perfekt, sondern was ist gut genug und dann entscheide, was du da, also wie du es machst. Also zum Beispiel diese E-Mails auf 45 Minuten begrenzen, ist ein gut genug. Nicht jede E-Mail ist dann beantwortet und ist noch nichts passiert. So, wenn deine Information im Meeting gefehlt hat, bekommst du die Information noch über irgendeinen anderen Weg. Selbst wenn du alle E-Mails gelesen hättest, gehen dir auch mal Informationen verloren oder du kannst dich nicht an alles erinnern. Also Perfektionismus radikal reduzieren, damit die Aufgabe dann gar nicht so unliebsam ist, wie sie jetzt gerade erscheint. Die nächste Strategie, habe ich eben auch schon halb mit erklärt, ist die Aufgabe in Minischritte zu zerlegen. Also größere Aufgaben wirken erdrückend, brich sie in kleine, handliche Portionen runter. Am besten so in 5-Minuten-Einheiten oder 30-Minuten-Einheiten beziehungsweise alles dazwischen. Wenn du die Aufgabe in Minischritte zerlegst, und das war eben das Beispiel mit dem Fotobuch, dann ist es einfacher. Okay, heute ziehe ich die Fotos von A nach B. Okay, morgen sortiere ich nur die Fotos für Januar. Übermorgen nur die Fotos für Februar. Also pack es dir in kleine Schritte. Oder ist bei mir zum Beispiel so, wenn ich ein neues Webinar oder eine neue Masterclass vorbereite, dann ist da immer relativ viel zu tun. Und dann mache ich eben, okay, Thema festlegen, grob Skript schreiben, Feinskript schreiben, Slides erstellen. Ne? Ich pack mir das alles in kleine, handhabbare Schritte. Die nächste Strategie funktioniert für Arbeiten am Laptop, ja, also Büroarbeiten, wenn du den Ort wechselst. Also wenn du dich schlecht motivieren kannst, also zum Beispiel schreibst du gerade ein Buch und hast viel Textarbeit vor dir und du machst das immer im Homeoffice, dann kann es total gut sein, mal in einen Coworking Space zu gehen oder in eine Bibliothek oder in einem Café. Also Bibliothek ist auch cool, weil da ist so eine Art Arbeitsatmosphäre, im Coworking auch oft, nicht immer. Aber dieses Umgeben, Wechseln und mit anderen zusammen sein, ja, oder du kannst auch dich mit jemand anderen zu gemeinsam arbeiten verabreden. Manche machen das sogar, dass sie sich online über Zoom treffen und dann sagen sie, hallo, wir machen jetzt Coworking zusammen. Was möchtest du jetzt in den nächsten 3 Stunden erledigen? Ja, ich möchte das Kapitel in meinem Buch schreiben. Okay, ich möchte das und das machen, sagt dann die andere Person. Dann schaltet ihr euch beide auf stumm, aber das Video bleibt an und ihr arbeitet. Und weil du das Gefühl hast, beobachtet zu werden, bist du dann fokussierter und arbeitest an diesen Sachen. Es gibt noch viel mehr Strategien und ich mache für heute mal einen Punkt, denn ich glaube, ich habe dir schon viele Impulse gegeben, die du direkt umsetzen kannst. Ich nenne noch mal so ein paar am Rande, ne? Du kannst natürlich auch gucken, Störfaktoren zu eliminieren. Du kannst dich noch mal connecten mit dem Sinn dahinter. Es gibt auch solche Methoden wie Eat the Frog, also erledige die unangenehmste Aufgabe direkt morgens als erstes. Ich persönlich mag Eat the Frog nicht. Ich sage aber nicht, dass es grundsätzlich schlecht ist. Ich habe auch Kundinnen, die Eat the Frog sehr gerne mögen, weil es sie motiviert. Mich demotiviert es eher. Ich erledige lieber schöne, tolle, freudige Aufgaben direkt als erstes und bin dann in einer hohen Energie, sodass die unliebsamen Aufgaben mir nicht mehr so viel ausmachen und ich dann mal eben die miterledige. Das alles findest du heraus, wenn du dich gut selber beobachtest und gut selber reflektierst. Und wenn du Lust hast, da auch tiefer zu gehen, dann empfehle ich dir meinen Vereinbarkeitscode. Das kannst du dir für 0 Euro herunterladen. Ich packe den Link in die Shownotes. Das ist ein kleiner Audiokurs und dort bekommst du Mindset-Shifts, die dich als berufstätige Mama rausholen aus dem Dauerstress und dem schlechten Gewissen. Und hier arbeiten wir viel mit Mindset, mit Beobachtung, mit Bewusstwerdung. Und wie du eben gemerkt hast in dieser Podcast-Episode, je bewusster du bist, also je mehr du so verstehst oder dich wahrnimmst, wie geht's mir gerade, wie lange schiebe ich diese Aufgabe schon auf, brauche ich viel Selbstmotivation, wie viele Aufgaben machen mir denn Freude, welche machen mir keine Freude, habe ich überhaupt meine Aufgaben schon hinterfragt, ja, viele machen einfach, weil sie denken, sie müssen das tun, all das hat ganz viel mit mir selber bewusst werden zu tun und Mindset und das lernst du in diesem Kurs. Und du kannst dich dafür 0 Euro anmelden, bekommst dann 5 klare Audioimpulse. Du bekommst auch Journaling-Fragen, die dir helfen, Gedanken zu sortieren und eben Motivation, deinen Alltag mit Familie und Beruf nach deinen Werten und Bedürfnissen zu gestalten. Also hol dir den unbedingt, wenn du da noch nicht drinne bist, da nimmst du ganz viel mit. Und jetzt am Ende der Episode fasse ich noch einmal zusammen. Prüfe zuerst, ob die Aufgabe überhaupt gemacht werden muss oder ob sie wegfallen kann, wegdelegiert werden kann, selber, also seltener gemacht werden kann. Wenn sie nötig ist, optimiere den Workflow, mach es einfacher, schneller, weniger umständlich, nutze KI, Technik, alles, ja. Oder eben outsourcen, abgeben, aufteilen mit Partner, Kinder, Team, Dienstleister. Du kannst die Frequenz reduzieren, du kannst Routinen und feste Zeitfenster schaffen und du kannst Timeboxing machen. Dann habe ich darüber gesprochen, welche Strategien gibt es denn noch außer Augen zu und durch. Da habe ich als erstes genannt die 5-Minuten-Regel, dann Aufgaben in Minischritte zerlegen, deine Identität und den Nordstern aktivieren, koppeln mit etwas Positivem, dieses Reframing, das war das mit nicht ich muss, sondern ich sorge dafür das, deine Energie beachten, also Dulli-Aufgaben bei Low Energy und Denkaufgaben bei High Energy. Du kannst den Ort wechseln oder dir eben einen Buddy suchen, mit dem du Coworking machst und Störfaktor eliminieren und auch mal schauen, ob dir solche Strategien wie Eat the Frog helfen können. Mein wichtigster Punkt bei dieser Episode ist, oft ist es nicht die fehlende Motivation, dass dein Problem ist, sondern oft ist der Ursprung viele unnötige Aufgaben und ein zu hoher Anspruch und ein zu komplizierter Ablauf. Und ich habe über das Thema schon öfter gesprochen und oft kommt dann sowas, ja, aber Caroline, Haushalt muss man ja machen. Ja, einen gewissen Punkt musst du Haushalt machen, aber wie viel Zeug du in deinem Haushalt hast, wie viele Dinge du sortierst, wie dein Haushalt strukturiert ist, wie ihr das unter den Familienmitgliedern aufteilt, ja, ich finde es immer sehr unfair, wenn eine Person den kompletten Haushalt machen muss und selber gar keinen Bock dazu hat. all das liegt in deiner Hand. Also du kannst es dir maximal vereinfachen. Und wenn du so sehr Haushalt hast, dann guck doch, dass du mehr erwerbsarbeitest und dir eine Putzkraft bzw. einen Haushälter organisierst. Ja, also auch da sagen dann viele immer, ja, aber ich habe kein Geld. Ja, verstehe ich auch. Ich habe ja auch jahrelang sehr große finanzielle Engpässe. Und wenn du jetzt anfängst, etwas zu verändern, und dein Ziel ist, dir irgendwann eine Putzkraft leisten zu können, dann ist das für dich in diesem Leben möglich. Ja, ich sage nicht, schnipp die Wipp und morgen hast du das Geld für eine Putzkraft, sondern ich sage, wenn es deine absolute Priorität ist, wirst du das erreichen. Und du kannst es einmal erreichen, dadurch, dass du deine ganzen Ausgaben anguckst und guckst, wo kannst du reduzieren. Zum Beispiel brauchst du keine Abos bei Netflix, Prime, Disney, Join und wie sie alle heißen. Von mir aus nimm ein, ja, spar schon mal das andere Geld ein. Dann niemand muss Süßigkeiten essen, reduziere deinen Süßigkeitenkonsum. Die sind nämlich relativ teuer. Kannst ja mal gucken, wenn du deine Bons hast, wie viel Geld du im Monat für Süßigkeiten ausgibst. Du wirst überrascht sein, vermutlich, wenn du es noch nie dir angeguckt hast. Und dann bleibt schon mal Geld über und dann kannst du vielleicht dir noch nicht für jeden Tag oder jede Woche eine Putzkraft leisten, aber bestimmt schon für einmal im Monat. Auch Urlaub kannst du gucken, wie viel Geld geben wir für Urlaub aus. Und wenn wirklich zu wenig Geld da ist und ihr jeden Cent dreimal umdrehen müsst, dann ist halt die Frage, wie kannst du auch dafür sorgen, dass mehr Geld bei dir reinfließt. Ich mache hier aber mal einen Punkt, weil ich wollte jetzt hier gar nicht über Geld und Ausgaben und Co. sprechen. Dazu habe ich auch Inhalte, zum Beispiel im Vereinbarkeitsjahr. Ich wollte nur sagen, wenn du Sachen hast, wo du sagst, die müssen wirklich gemacht werden, also wie zum Beispiel regelmäßiges Putzen und du hast da nie Lust zu und es nervt dich immer, dann finde eine Lösung, dass du es delegieren kannst. So, ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Umsetzen. Hol dir den Vereinbarkeitscode für 0 Euro. Ich packe den unten in die Shownotes und ich sage tschüss, ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.